Ja, ich möchte heute Morgen ein Wort lesen aus dem Epheserbrief. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Da schreibt Paulus, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Meine lieben Brüder und Schwestern, bevor ich auf diese Verse eingehe, machen wir einen Ausflug. Wir machen einen Ausflug in die Schweizer Berge. Da sehen wir jetzt mal ein Bild. Ja, das ist ein Bild von dem Jungfraujoch in der Schweiz. 3500 Meter hoch, nennt sich auch Top of Europe. Da fährt man hin, das nächste Bild. Ein Bild weiter. Ja, da fährt man, kann man schlecht sehen. Da fährt man hin von der kleinen Scheidegg mit einer Zahnradbahn, die ist da rot eingezeichnet. Diese Zahnradbahn überwindet 1400 Höhenmeter. Fährt 9,4 Kilometer und sie fährt durch den Eiger und durch noch einen Berg. Also man hat die Berge aufgebrochen, getunnelt und da fährt man mit dieser roten Bahn, Zahnradbahn, hinauf. Hinauf, ihr seht immer die Bahn, Jungfraubahn. Und dann hält sie in 3500 Meter Höhe, nächstes Bild. Da ist dieses Ziel, 3500 Meter Höhe. Und jetzt lassen wir das Bild mal, lese ich euch mal was vor. Wenn man dort oben ist, da hat man einen fantastischen Blick über die schneebedeckten Berge. Und zwar, die meisten, die da oben ankommen, die gehen sogleich auf die Aussichtsplattform und schauen sich dann um. Da ist der große, Moment, den Namen, das ist der große Aletschgletscher, 22 Kilometer lang, da hat man einen Panoramablick über 200 Alpengipfel. Also die Sicht ist gigantisch. Das Schöne ist, ich war vor Jahren mal da, das Schöne ist, wenn man da oben ist, da trifft man alte Leute, gute Bergsteiger, nicht so richtig zünftig angezogen, da trifft man Kinder, da trifft man Leute mit dem Rollator. Und viele Asiaten, die ihr Selfie machen, nicht? Oh, und die freuen sich dann und gleich Bild nach Japan und nach China, ne? Und also ganz unterschiedliche Leute. Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Keiner von denen sagt, ich bin hier alleine raufgekommen. Nee, nee. Können sie noch so schick angezogen sein? Keiner ist da oben alleine raufgekommen. Keiner hat die Eiger Nordwand überwunden, 1800 Meter die Todeszone. Nein, alle sind mit der Bahn gefahren, mit der Jungfraubahn. Ihr Lieben, das ist so eine Metapher für die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes hat uns durch Jesus Christus hinaufgebracht zu Gott, zu dem Top of Europe, um das mal in dem Bild zu bleiben. Das ist schon ein Erlebnis. Die Bahn macht ungefähr zweimal oben im Eismeer Station. Ist nicht ganz billig darauf. Man hat einen fantastischen Blick. Man ist wie in einer anderen Welt. Da liegt oben nicht immer Schnee und Eis. Da sind andere klimatische Bedingungen. Zum Beispiel der Siedepunkt des Wassers ist bei nicht 100 Grad, sondern 86 Grad. Das heißt, die Speisen müssen länger gegart werden. Ein anderer Luftdruck. Und wenn man da oben raufkommt, ist die höchste Bahnstation Europas seit 1912. Wenn man da oben raufkommt, dann stehen überall Schilder, bitte langsam gehen. Halten Sie sich fest. Es kann sein, dass einem schwindelig wird. Eine dünnere Luft herrscht dort. Also es ist wirklich wie in einer anderen Welt. Und ich habe das so gedacht, das ist wie im Himmel. Etwas ganz anderes. Nur, wenn wir im Himmel sind, müssen wir nicht mehr herunter in die irdischen Not und Sorgen. Also es ist ja nur auch ein Beispiel, eine Metapher, ganz einfach. Also dieser Jungfraubahn führt die Menschen hinauf auf die 4000er der Schweizer Alpen. Vielleicht einen kleinen Scherz. Die Schweizer Jungen in der Schule, die müssen diese fünf Berge auswendig wissen. Da war auch so ein kleiner Junge, so wie du, nicht? Und kommt die Lehrerin, eine alte Lehrerin, nicht? Und fragt dann, nicht? Sag mal, wie heißen die fünf Berge? Wetterhorn, Eiger, Mönch, Jungfrau und das fünfte? Wusste er nicht mehr. Da sagt die Lehrerin, guck mich doch an. Immer noch nicht. Guck mich an, sagt die Lehrerin. Ach, sagt der Junge, Schreckhorn. Ja, das war das Schreckhorn. Die Lehrerin sah so schrecklich aus. Ja. Also das nur am Rande als einen kleinen Scherz. Also wir müssen dort nicht hinunter. Und das ist ein schönes Beispiel. Diese Jungfraubahn ist eine Metapher für die Person unseres Heilandes, Jesus Christus. Er allein ist der Weg zu Gott. Er allein bringt uns hinauf. Und keiner kann sagen, ich habe es aus eigener Kraft. Ich bin moralisch so integer. Ich habe immer meine Kirchensteuern gezahlt und ich habe immer viel Gutes getan. Ich habe viel gespendet, immer sehr nett die Leute behandelt. Nein, nein. Ohne das Blut Jesu Christi, ohne Vergebung deiner Schuld, ohne Christus wirst du nicht in den Himmel kommen. An dem Beispiel bleiben wir mal auf diesem Top of Europe, unser Ziel. Der Epheserbrief, wo ich diese Verse vorgelesen habe, denn aus Gnade seid ihr errettet. Paulus ist ja im Gefängnis und ist ganz erfüllt von diesem Thema der Rechtfertigung aus Glauben. Der Epheserbrief ist eigentlich ein Gemeindebrief. Er zeigt uns das hohe Thema der Gemeinde. Die Gemeinde, das ist die Gemeinschaft der durch Christus Erlösten, Herausgerufenen aus allen Völkern und Nationen. Deshalb nennt man den Paulus auch den Apostel der Nationen. Und diese Völker, die durch Christus herausgerufen sind, das nennen wir, das ist der Leib Christi. Die gehören Jesus. Die hat er teuer erkauft durch sein Blut. Und die Gemeinde Jesu ist anbetende Gemeinde, sie ist dienende Gemeinde und sie ist auch Kundgebungsorgan, um den mannigfaltigen Reichtum des Christus zu verkündigen. Heute würde man sagen, um auch Ethik und Moral und die Gesetze und die Gebote Gottes zu verkündigen. Das ist heute ganz wichtig. Also der Epheserbrief ist der wichtige Gemeindebrief. Er zeigt uns die Gemeinde Jesu vom Vater her. Paulus spricht ja im ersten Kapitel, dass wir, seine Kinder, von ihm erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Ist für uns gar nicht fassbar, ne? Können wir gar nicht nachvollziehen. Vor Grundlegung der Welt hat das der Vater in seinem Sohn beschlossen, diese neutestamentliche Gemeinde, die durch Jesus Christus berufen und erwählt wurde. Das ist wirklich ein großes Thema. Ähnliches Thema, damit befasst sich ja auch der Römerbrief. Nur der Römerbrief geht wieder auf den Einzelnen zu, die Rechtfertigung des Einzelnen, seine Erlösung. Paulus spricht also im Römerbrief eher persönlich, eher grundsätzlich an. Also, der Epheserbrief mit diesem guten Gedanken befasst sich dieser Epheserbrief. Und er sagt nun hier, Kapitel 2, Vers 4, da sagt er, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Immer wenn ich diesen Vers lese, und ich kenne ihn ja schon viele seit meiner Kindheit an, muss ich immer denken, Gott aber. Da geht bei mir immer so ein Aufatmen durch. Ah, nicht? Gott aber. Ach, die anderen sagen nein. Bei den anderen, da musst du einen Antrag stellen. Und die anderen sagen, vielleicht. Aber Gott sagt ja zu dir. Gott aber. Er ist reich an Barmherzigkeit, an Liebe. Er sagt im Römerbrief, Christus, er tut etwas für dich, um dich in den Himmel zu bringen, dahin auf den Top of Europe, um das in diesem Bild mal zu bleiben. Aber du kommst dort nur mit der Jungfraubahn, also nur durch Jesus Christus kommst du hinauf in den Himmel. Kein anderer Weg. Das schafft es keiner durch die Todeszone des Eiger. Nein, das schafft keiner. Und die finsteren Gletscher, Todeszonen sind das. Nein, das nennt Paulus hier. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Und hier fügt der Paulus einen ganz wunden Punkt an. Er sagt, wir waren ja nicht immer gute Leute. Nicht? Wir waren tot in Sünden und Übertretungen. Wir können sagen, dass einst und das jetzt, einst waren wir Feinde Gottes, wollten von Gott nichts wissen. Aber jetzt sind wir durch die Gnade, durch Jesus, dem Vater nahe geworden. Sind nicht nur Kinder Gottes, sondern auch Söhne und Töchter Gottes geworden. Und die Bibel sagt auch Erben Gottes, Miterben Jesu Christi. Ihr Lieben, das ist die frohe Botschaft, das ist Evangelium. In meiner Jugend hatte ich, habe das schon mal hier erzählt, erzähl es trotzdem nochmal, hatte ich in meiner Jugend bei der Firma Henkel in Düsseldorf mich beworben als Außendienstmitarbeiter, als Jungreisender und wurde auch angenommen. Und dann hatte man uns, den Neulingen, das ganze Werk gezeigt. Die Forschungsabteilung und das und das und die großen Werke. Und in Seminaren wurde aufgezeigt, wo das Unternehmen steht, weltweite Aktivitäten. Da hat man uns gezeigt, da hinten ist die, in Düsseldorf ist die Henkel-Siedlung, da wohnen sehr viele Mitarbeiter im Eigentum, was gefördert wird von Henkel und sehr sozial eingerichtet. Das heißt, der neue Mitarbeiter soll einen Blick kriegen für das Wesentliche. Wir schauen meistens immer nach unten. Wir müssen einen Blick für den Himmel kriegen, nach oben schauen. Nicht nur immer unsere Sorgen, die haben wir morgen auch noch. Ja, wir müssen zum Himmel blicken. Paulus sagt hier im Epheserbrief, vor Grundlegung der Welt sind wir schon versetzt in die himmlischen Örtern in Christus Jesus. Das ist der Blick von ganz oben. Hier, Top of Europe, 200 Alpengipfel siehst du mit einem Blick. Und die beste Reisezeit ist im Februar, da ist die Luft am klarsten. Im Februar da von Interlaken hoch, sehr mühevoll und sehr beengt alles, ja, aber du wirst belohnt. Ein Blick, gigantisch, wird dein Leben prägen. Und so ist das auch mit dem, was uns Gott schenkt in Jesus Christus. Also, in dem Bild von Henkel mal zu bleiben, jeder, der da anfängt, gehört dann zur Henkel-Familie. Dann kommt das große Wir-Gefühl. Wir gehören zu Jesus Christus. Der hat uns erlöst und erkauft. Du gehörst zur Familie Jesu Christi. Bist sein Kind, sein Erbe. Erich Sauer sagte in einem seiner Verlautbarungen, die Gemeinde der Zukunft wird die gesetzgebende Körperschaft des Himmelreiches sein. Und am Ende wird nicht der Kapitalismus siegen, nicht der Kommunismus, nicht der chinesische Art oder der westlichen Art, sondern das Reich Gottes wird siegen. Das ist wichtig. Daran müssen wir uns festhalten. Und Paulus ist ja hier nicht zimperlich. Er zeigt hier ganz klar auf, also damit hier kein falscher Hochmut bei uns entsteht. Er sagt hier, einst waren ihr in 2. Timotheus 3, einst waren wir selbstsüchtig. Geldlieben, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, unversöhnlich und Verleumder. Römer 3 sagt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Und selbst der moralisch Gute, der was tut, wenn es nicht aus Glauben geschieht, ist es Sünde. Ist es wertlos? Und dann bricht wie ein heller Lichtstrahl eben dieses Aber, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Ach, da ist Rettung. Jesus schafft Rettung, weil wir uns ja selbst im Spiegel betrachten. Wie bin ich denn? Ich bin doch so, ich bin doch mit 1000 Macken behaftet. Ich bin doch im Grunde meines Herzens, meiner Struktur, doch ein sündiger Mensch, aber jetzt ein begnadigter Sünder. Ein begnadigter Sünder. Ich durfte mich beugen unter dem Blut Jesu und der hat meine Schuld abgewaschen. Sie ist gesühnt. Gesühnt heißt bezahlt. Sie wird dir nicht mehr vorgehalten. Sie ist ins Meer der Vergessenheit geworfen. Das ist das Schöne. Und da können wir ganz entspannt sein. Dann dürfen wir aufbrechen zur Fröhlichkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Kommt zu mir und lernet von mir. Und jetzt kommt's. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in der Nachfolge Jesu sollen wir auch diese Eigenschaften übernehmen. Mose war ein jähzorniger Mann, hat ja den Ägypter erschlagen. Aber im Umgang mit Gott, als er berufen wurde, das Volk aus Ägypten zu ziehen, 2. Mose, glaube ich, 12, da sagt Gott, komm herauf zu mir. Und im Umgang mit Gott wurde Mose ein anderer. Am Ende seines Lebens heißt es, Mose war der sanftmütigste Mensch, den es je auf Erden gegeben hat. Das hat Gott getan. Das Einst und das Jetzt. Titus 3, Vers 3. Lesen wir das auch so ganz scharf, diesen Gegensatz. Da heißt es, denn einst waren wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dient mancherlei Begierden und Lüsten. Kennen ja unser Temperament, unsere Lust, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Punkt. Dann kommt wieder dieser helle Lichtstrahl von Gott. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Heilandes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit. Durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den hat er durch Jesus Christus reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnaden, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Also das tut Gott. Und das sollte uns bewusst sein. Wir müssen unser inneres geistiges Auge ein bisschen erheben und schauen, was Gott für uns bereitet hat. Das Ziel, der Himmel, da bringt dich Jesus hinauf. Hier als Metapher die Zahnradbahn, Jungfraubahn. Die kann nicht abstürzen, die fährt auf Zahnrädern, Schienen, doppelt und dreifach gesichert. Die fährt immer, immer. Und jeder kann dort hinauffahren. Jeder kann zu Gott kommen. Du musst nur einsteigen. Du musst nur bei Jesus einsteigen und Jesus bezahlt auch den Fahrpreis. Und dann hast du Gemeinschaft mit dem Himmel und schmeckst ein wenig Himmelsatmosphäre. Gott nennt dich sein Kind. Johannes sagt im 1. Kapitel, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben, die nicht aus dem Geblüt des Menschen oder aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern sie sind aus Gott geboren. Verstehen wir auch nicht rational, aber so ist das. Das ist die geistliche Aussage von. Aus Gnade sind wir errettet. Paulus schreibt hier weiter. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken. Er unterstreicht das nochmal, denn das fromme Fleisch in uns will ja auch Werke tun. Es will ja sagen, ja, ich hätte ja auch ein bisschen was dazu getan, nicht? Also so ganz schlecht bin ich ja nun auch nicht, ne? Also ich bin ja ein bisschen sozial eingerichtet, ne? Ja, ja, und spende auch schon mal was für arme Leute in Afrika. Ich mache das, nicht? Das ist zwar alles gut, aber das rettet uns nicht. Zunächst müssen wir unseren eigenen Bankrott erklären. Müssen Gott sagen, ja, Herr, du hast recht. Da ist nichts Gutes an mir. Aber bitte vergib du mir meine Schuld. Ich will dir folgen. Das Blut deines Sohnes reinigt ja meine Sünden und befreit mich von meiner Schuld. Und ich will dir folgen, Herr Jesus Christus. In all meiner Unvollkommenheit. Das ist die richtige Herzenshaltung. Die gefällt Gott. Das nennt die Bibel dann Nachfolge. Wir dürfen als Christen Jesus nachfolgen. Und in der Nachfolge werden wir verändert. Das Wort Gottes, die Bibel, will uns verändern. Natürlich kommen noch mal Rückschläge. Ja, davon bin ich auch nicht verschont. Natürlich, ja, müssen wir Acht geben. Aber wir sollen in der Spur bleiben. Wer im Schirm des Höchsten sitzt, kennen wir doch im Psalm 91, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Bleib im Schatten des Allmächtigen. Das ist das Allerwichtigste. Also, Gottes Gabe ist es, die uns hinaufgebracht hat und nicht wir uns selbst. Und das befreit uns auch vom Leistungsdenken. Wenn wir an die Naturvölker denken und auch an früheren Zeiten, in der vorreformatorischen Zeit, was wurde da alles geleistet? Nicht? Da ist man kniend nach Rom gerutscht, die ganzen Stufen blutig, die Knie wurden blutig und man hat Ablass gegeben und was nicht alle, nur um das Seelenheil zu bekommen. Dabei ging es den Leuten nur ums Geld. Die Leuten wurden alle in die Irre geführt. Nicht? Bis Luther dann den Römerbrief entdeckte, nicht? Ja, Rechtfertigung allein aus Glauben, allein aus Gnade, allein Christus. Das ist das Fundament. Und dann hat dieses kleine Mönchlein eine Weltrevolution ausgelöst. So wie es hier Paulus ausschreibt, nicht? Und dann fügt er hinzu, wenn wir Jesus nachfolgen, sagt er, dann sind wir sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Ah, wir haben also eine Aufgabe in der Nachfolge. Gute Werke. Und was sind gute Werke? Was sind gute Werke? Das, was Gott gefällt. Das, was Gott gefällt und was dem anderen, deinem Nächsten, wohltut. Du sollst deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Da steht nicht, du sollst einen Menschen lieben, der also 12.000 Kilometer in der Wüste Afrikas oder irgendwo ist und da sollst du. Nein, du sollst deinen Nächsten lieben. Der Nächste, dein Nachbar, der neben dir wohnt, da. Tu dir mal was Gutes. Du weißt doch, wann der Geburtstag hat. Bring mal ein paar Blumen mit. Ja. Deine Freundlichkeiten, ein schönes Traktat dabei von Werner Heukelbach. Liebevoll, kleine Zeichen setzen, der Verbundenheit. Wollen wir sehen. Die Menschen gehen auf. Wenn du freundlich und nett zu den Menschen bist, dann gehen die auf wie eine Blume. Ja, kommen sie doch rein. Ich hatte mal als, hatten wir uns in der Gemeinde mal eine Veranstaltung und dann haben wir Traktate verteilt und dann haben wir in Gelsenkirchen-Buer ganz viele Straßen. Und dann kam ich in ein Viertel, da waren alles Türken. Und die Türken, muss ich sagen, das waren die freundlichsten. Ich war ja vorbelastet, muss ich sagen, die Türken, oh, Moslems, ne? Nein, die Türken waren die freundlichsten. Die haben mich hereingebeten, bitte Schuhe ausziehen, haben mir einen Tee angeboten, waren sehr freundlich. Sind zwar nicht gekommen, aber egal, sie waren jedenfalls sehr freundlich. Und das hat mich doch sehr berührt. Also, wir sollen gute Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat. Das heißt, das, was du tust, der Auslöser ist du, aber das gute Werk, was du tust und tun möchtest, hat Gott schon bei dir hineingelegt in dein Herzen. Also wir sehen, die Gnade Gottes ist die alle ursächliche Gnade. Sie ist die Quelle allen Handelns. Nicht der Mensch, nicht der moralisch gute Mensch, auch nicht der pünktlich seine Steuern zahlt und der immer ja fröhlich und nett ist, sondern es ist die Gnade. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in diesen guten Werken wandeln sollen. Noch einmal, es ist die Gnade, die uns errettet hat. Nehmen wir das mit, auch für die vor uns liegende Woche. Errettet durch die Gnade Gottes. Heraufgebracht in die Gemeinschaft mit Gott durch Jesus, wie diese kleine Jungfraubahn zu dem Gipfel fährt. Und dort treffen wir alle wieder. Keiner ist allein heraufgekraxelt. Keiner kommt aus eigener Kraft dahin. Er muss sich dieser Bahn bedienen. Nur durch Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ein Leben mit Jesus ist wunderbar. Von da oben hat man einen fantastischen Ausblick. Und die Bibel zeigt uns auch diesen herrlichen Segensausblick, was Kinder Gottes noch erwarten. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Ja, das kommt auf uns zu. Und da werden Menschen gebraucht. Da wirst du und ich noch gebraucht. Da werden wir jetzt schon zubereitet. Das sind die Ewigkeitsperspektiven. Deshalb müssen wir ab und zu solche Bibelstellen lesen, darüber predigen, damit wir diesen weiten Blick bekommen. Um in diesem Bild zu bleiben, die 200 Alpengipfel, bis wir bis zum Schwarzwald, bis wir den Vogesen sehen können. Das ist ganz wichtig. Und da bekommen wir, sagt man, himmlische Luft, Freudigkeit und sagen, Mann, können wir Gott nur danken, loben, anbeten für das, was er für dich und für mich getan hat. Dass Jesus am Kreuz nicht herabgestiegen ist, sondern ausgehalten hat und deine und meine Schuld gesühnt hat. Und dass ich durch den Glauben jetzt Frieden habe mit Gott. Das ist doch wunderbar. Und das können, dann können wir ganz entspannt unser Leben gehen. Mit dem Bewusstsein, Jesus ist und lebt durch mich und ich lebe in ihm. Er ist jetzt mein guter Hirte, dem ich mich anvertrauen darf. Ja, das soll uns für heute genügen. Das wünsche ich euch, diese Perspektive zu Gott. Durch Jesus Christus. Amen.